Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was ihr hier hören könnt, sind Sterne. Und zwar ihre Schwingungen. Diese Schwingungen hat die Astrophysikerin Constanze Zwinz nämlich vertont. Analog zu Erdbeben gibt es auch Sternbeben. Hier schwingt ein Babystern und hier ein junger, erwachsener Stern. Die Wissenschaftlerin Constanze Zwinz forscht in Innsbruck am Puls der Sterne. Willkommen zur Episode 34 von Zeit für Wissenschaft. Eine neue Ausgabe von Zeit für Wissenschaft, dem Podcast der Uni Innsbruck. Heute werden wir uns in die Welt der Sterne begeben. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei mir Frau Dr. Constanze Zwinz vom Institut für Astro- und Teilchenphysik hier an der Uni Innsbruck begrüßen darf. Frau Zwinz, herzlich willkommen bei Zeit für Wissenschaft.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Sie sind Stelleninhaberin des FWF-Else-Richter-Programms vom FWF, vom Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung hier in Innsbruck. Seit 2015 sind Sie jetzt schon hier und Sie beschäftigen sich mit einem Gebiet, das bei der Erklärung, wie soll ich sagen, für mich zumindest irgendwie relativ schnell nachvollziehbar war, weil Sie gute Vergleiche ziehen können. Der Begriff selber ist aber, glaube ich, jetzt nicht jedem bekannt. Und zwar geht es bei Ihnen schwerpunktmäßig um die sogenannte Asteroseismologie.
Richtig.
Was kann man sich denn darunter vorstellen, Frau Zwinz?
Das ist, wie Sie sagen, ein sehr komplexes Wort, was man relativ einfach erklären kann. Es steckt das Wort Seismologie drinnen. Und jeder weiß wahrscheinlich, dass es auf der Erde Erdbeben gibt und dass es dann Seismologen gibt, die diese Erdbebenwellen untersuchen. Und wir machen dasselbe auf Sternen, darum steht vor diesem Wort Seismologie Astero, das ist der Stern. Das heißt, was Astroseismologen machen, ist, sie untersuchen die Sternbeben. Und versuchen aufgrund dieser Sternbeben etwas über das Innere der Sterne herauszufinden. So wie ein Seismologe versucht, aufgrund der Erdbebenwellen und der charakteristischen Eigenschaften dieser Erdbebenwellen herauszufinden, wie unser Erdinneres aufgebaut ist, weil wir können ja keine Sonde in den Erdkern schicken, das funktioniert nicht. Also wieso wissen wir dann eigentlich, dass die Erde so aufgebaut ist, wie sie aufgebaut ist? Das wissen wir, weil es Seismologen gibt, die die Erdbebenwellen untersucht haben. Und man kann die Methode auch auf die Sonne anwenden, dann ist es Helioseismologie. Was aber im Prinzip dasselbe ist, die Sonne ist auch ein Stern, nur ist es halt unser Hauptzentralstern. Und die Astroseismologen verwenden jetzt die Schwingungen, die Sternbeben, um etwas über den inneren Aufbau der Sterne zu erfahren. Und die Astroseismologie ist die einzige Methode, die es uns erlaubt, in das Innere der Sterne hineinzuschauen. Es gibt sonst keine andere Methode. Das ist so, wie wenn Sie es mit der Medizin vergleichen. Sie wollen gerne wissen, was im Inneren von einem Menschen vorgeht, können Sie auch nicht einfach wild hineinschneiden und sagen, jetzt schaue ich mir mal an, wie die Lunge ausschaut oder der Magen ausschaut. Was Sie machen, ist ein Röntgenbild oder ein Ultraschallbild. So könnte man sich das vorstellen. Es ist eine nicht invasive Methode, um das Innere von einem Körper zu untersuchen.
Ja. Okay, das heißt, wenn Sie jetzt sagen, man kann das vergleichen mit der Seismologie, die auf unserer Erde basiert, dann wissen wir alle, dass diese Beben, die da passieren, sozusagen deshalb, die hängen von Verschiebung von Platten und so weiter ab. Was passiert denn bei einem Stern, dass er bebt? Oder warum beben die überhaupt?
Da gibt es verschiedene Gründe. Wie Sie schon sagen, es muss eine Ursache, einen Mechanismus dafür geben. Da gibt es verschiedene physikalische Ursachen. Unsere Sonne zum Beispiel zeigt etwas, was wir stochastische Oszillationen nennen. Und das ist auch ganz einfach erklärt. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Glocke und Sie schlagen die Glocke an und die Glocke beginnt zu schwingen. Und wenn Sie die Glocke nicht noch einmal anschlagen, wird sie irgendwann einmal immer leiser und leiser und der Ton wird aufhören zu klingen. Und bei der Sonne ist der stochastische Mechanismus so, dass die Glocke angeschlagen wird, dann gibt es eine gewisse Lebensdauer von dieser Schwingung und nach einer Weile wird die Glocke wieder angeschlagen. So sozusagen, das ist eine spezielle Form stochastischer Oszillationen, finden wir in der Sonne, finden wir auch in roten Riesen, sonnenähnliche Oszillationen sagen wir auch dazu. Dann gibt es einen anderen Mechanismus, der nennt sich der Dampfmaschinen-Mechanismus. Mechanismus. Ich versuche das gerade von Englisch auf Deutsch zu übersetzen, okay, ja, weil die Fachsprache ist natürlich Englisch und das heißt ja, der Heat Engine Mechanism, aber es ist eine Dampfmaschine im Prinzip. Der Stern hat im Inneren eine gewisse Dichte, Temperatur, Druckgradient. Und dann gibt es etwas, was wir nennen eine sogenannte Opazität. Es ist eine Art Durchsichtigkeit. Wie ein Nebel kann man sich das vorstellen, also als Durchsichtigkeit. Und da gibt es jetzt einen speziellen Zustand im Inneren vom Stern, der diesen Druck-Dampfmaschinenmechanismus starten lässt. Sozusagen diese Opazität, die verhindert, dass die Strahlung nach außen gehen kann. Die Energie im Stern staut sich auf. Jetzt wissen wir, Energie kann nicht irgendwo verschwinden und kann nicht von irgendwo herkommen. Energie muss immer in etwas umgewandelt werden. Mhm. Jetzt ist das wie bei einem Druckkochtopf. Der Stern, das wird immer heißer und der Deckel ist drauf. Und der Stern, irgendwann einmal geht es nicht mehr. Und wenn man den Druck auf doch, glaube ich, zu hoch aufdreht, dann wird irgendwann mal der Deckel runterfliegen, nehme ich mal an. Ja? Also ja, macht man lieber nicht das Experiment.
Ja.
Aber so ist es im Stern. Das heißt, irgendwann einmal hat sich so viel Energie angestaut, dass der Stern sagt, ich kann jetzt nicht mehr. Und die einzige Reaktion darauf ist, sich auszudehnen. Mhm. Ist ganz einfach dargestellt. Und dann ist sozusagen das System wieder, also die Energie nach außen gegangen und dann beginnt der Mechanismus, dann fällt das sich ausgedehnte Material fällt sozusagen wieder zurück, wenn man es jetzt vereinfacht darstellt. Also der Stern zieht sich wieder zusammen, weil er heiß genug bleiben möchte. Ja, also es ist immer eine Energieoptimierung. Das heißt, einfachstes Beispiel ist eben wieder Druckkochtopf. Wenn man sozusagen sagen würde, er könnte den Deckel wieder zurückholen, sozusagen. Also er tut den Deckel wieder drauf. Das ist komplexer physikalischer Mechanismus. Und diese Oszillationen, die werden sozusagen dauernd angeregt. Das heißt, der Stern schwingt für, so wie wir es uns momentan vorstellen, in den meisten Fällen für Millionen Jahre in derselben Art und Weise. So lang, bis er einen Entwicklungsschub hat, wo sich zum Beispiel Wasserstoff im Kern nicht mehr vorhanden ist, wo sich die inneren Schichtungen ändern, sozusagen, wo also in seiner Entwicklung was wirklich Dramatisches passiert und es weitergeht in seiner Entwicklung, dann wird sich das wahrscheinlich ändern, weil sich der innere Zustand des Sterns geändert hat. Aber im Prinzip sind das Schwingungen, die einmal, wenn sie angeregt werden, für eine ganz lange Zeit fortlaufen und das ein dauernder Mechanismus ist. Der Unterschied zu vorher ist, dass die Glocke sozusagen immer wieder angeschlagen wird. Es ist sozusagen, es wird einmal angeschlagen und dann, es kommt darauf an, vielleicht 3 Wochen später gibt es wieder einen Impuls. Und also so ungefähr sind die Lebensdauern. Mhm. Und die Lebensdauer beim Heat Engine Mechanismus sind eben Millionen Jahre. Angeregt, bleibt das so. Mhm.
Und das ist das, was Sie jetzt auch hauptsächlich untersuchen, diesen Mechanismus? Ja. Oder ist das nicht relevant, wie diese Schwingung entsteht?
Sagen wir so, der Typ Sterne, den ich untersuche, sind junge Sterne. Mhm. Junge Sterne, die noch nicht Wasserstoff im Kern brennen. Also man weiß vielleicht, die Sonne verbrennt Wasserstoff im Kern, ist ein mittelalterlicher Stern. Früher, bevor sie angefangen hat, Wasserstoff im Kern zu brennen, ist sie irgendwann einmal aus einer Molekülwolke entstanden und hat sich zusammengezogen aus Staub und Gas, ist sozusagen ein ursprünglicher Stern entstanden, das nennen wir einen Protostern. Und der ursprüngliche Stern gewinnt seine Energie noch nicht durch Kernreaktionen, also durch das Verbrennen von Wasserstoff zu Helium und anderen Elementen, sondern er gewinnt die Energie dadurch, dass er sich zusammenzieht und immer kleiner, heißer und kompakter wird. Man nennt das gravitationelle Kontraktion, also er zieht sich einfach zusammen. Der Stern muss irgendwie die Temperatur erreichen, damit der Wasserstoff im Kern zünden kann. Diese Millionen Grad, 10 Millionen Grad, die da notwendig sind, die muss irgendwann einmal, stammt aus Staub und Gas, dass ein paar Kelvin, sprich ein paar Grad über dem absoluten Nullpunkt, aus der Region, aus der Temperatur kommt ein Stern.
Wie heiß muss es sein, dass das zündet quasi?
Circa 10 Millionen Grad.
Aha. Ja.
Und das heißt, der Kern des Sterns muss so heiß werden, damit das passiert. Und auf diesem Weg sozusagen ballt er sich zusammen, die Schwerkraft zieht das Material immer weiter zusammen und der Stern wird kleiner und heißer und kompakter. Mhm. Und das sind sozusagen die Sterne in ihrer Kindheit und Jugend, die ich anschaue, wenn man das mit dem Menschenleben vergleicht. Ja. Und da ist sozusagen, um jetzt auf Ihre Frage zurückzukommen, Da ist es jetzt so, dass man noch nicht sehr lange weiß oder genau studiert hat, dass diese jungen Sterne pulsieren. Mhm. Und es gibt verschiedene Gruppen von pulsierenden Sternen, die eben die man in der Jugend auch beobachten kann. Ich sage das jetzt mal so. Und ein Großteil davon und das, was wir bis jetzt kennen, sind eben die mit dem Druckkochtopfmechanismus sozusagen. Es ist vorhergesagt, ich habe gerade gesagt, auch die Sonne war einmal so. Die Sonne, diese Sterne, die wir bis jetzt kennen, sind alle massereicher als die Sonne. Die sind, sagen wir mal, 1,5 bis 6 Mal der Masse der Sonne, also Sonnenmassen. Wir beziehen sehr viel in der Astrophysik auf die Sonne, also Sonnenmassen, Sonnenradien. Also wenn ich das in der Folge erwähne, dann hat das damit zu tun, dass wir sehr viel auf die Sonne beziehen. Die Sonne ist jetzt ein bisschen masseärmer und wie schon gesagt, hat einen anderen Mechanismus. Aber es ist vorhergesagt, dass ein Stern mit weniger Masse, den kann man auch beobachten in seiner Jugend. Und theoretisch müsste man solche jungen Sterne auch sehen können, die so oszillieren wie die Sonne. Das ist vorhergesagt. Kann man theoretisch vorhersagen, ich bin Beobachterin. Ja. Ich sage Ihnen jetzt, warum wir sie noch nicht gefunden haben. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Die Sonne oszilliert mit 5 Minuten Perioden, das heißt, das sind sehr kurze Perioden. Die Amplituden von diesen Schwingungen sind unglaublich klein. Normal, die Sterne, die ich untersuche, da sagt man 1/1000000stel der Sternhelligkeit. Bei der Sonne ist es im Bereich von 1/1000000stel der Sternhelligkeit. Das heißt, wir sind mehrere Größenordnungen noch drunter. Das heißt, 1/1000000stel ist schon kaum vorstellbar. 1/1000000stel ist wirklich schwer zu finden. Und wir haben, um die erwachsenen Sterne, die so pulsieren und auch diese roten Riesen zu finden, hat es große Weltraumteleskope gebraucht, wie die Kepler-Mission von der NASA, die 4 Jahre lang in eine Richtung am Himmel geschaut hat. Und dann hatten wir eine Datenqualität, die uns wirklich Astroseismologie hat machen lassen. Es war nicht nur, wir haben jetzt detektiert, dass wir was sehen und vielleicht was sehen, sondern das war dann so, dass da kein Zweifel mehr daran bestanden hat. So, also jetzt generell wissen wir, diese stochastischen Oszillationen haben niedrigere Amplituden. Das, was wir suchen in den jungen Sternen. Dazu kommt, dass aufgrund der Sternentwicklung ein masseärmerer Stern, so wie die Sonne eben mit einer Sonnenmasse, eine etwas andere Entwicklung am Anfang durchmacht und sehr viele von diesen Sternen haben noch ihre Staubscheibe rundherum, aus der sie geboren wurden. Sie sind teilweise, also sie sind nicht nur umgeben von Staub, sondern sie haben auch Magnetfelder, die mit dem Staub und dem Sternwechsel wirken. Das heißt, wenn wir sie beobachten, sehen wir ganz viele Lichtvariationen, die überhaupt nichts mit Pulsation zu tun haben. Das ist die Interaktion von dem Staub mit dem Stern. Diese Staubscheibe, da gibt es ein Material, das auf den Stern runterfällt sozusagen noch, also Akkretion nennt man das. Das heißt, der Stern, kurz gesagt, ist sehr aktiv. Ja. Das heißt, die Lichtvariationen sind dramatisch sozusagen. Und wenn man jetzt eine Lichtkurve, so nennen wir das, also man misst die Helligkeit des Sterns über einen möglichst langen Zeitraum, wenn ich jetzt über was wir schon haben, sagen wir mal über 40 Tage kontinuierlich junge Sterne anschaue, dann habe ich nicht die Genauigkeit, diese zwei Formen der Variation, die da eine Rolle spielen, auseinanderzuhalten. Beziehungsweise das Rauschen, das ist wie beim Radio, wenn man einen Radiosender nicht wirklich gut einstellt, dann hat man ein Rauschen und man hört vielleicht das, weiß ich nicht, die Musik, die man hören will oder den Sprecher, aber es ist so dieses Rauschen, dieses Knistern im Radio. Und das ist so ähnlich, kann man sich das bei uns vorstellen. Wir hören es nicht. Aber wir haben ein Rauschen, das sozusagen diese Pulsationen überlagert und deswegen können wir sie nicht entdecken. Wenn ich jetzt spekulieren müsste, würde ich sagen, wenn wir eine junge Region am Himmel anschauen für, keine Ahnung, 1 Jahr, 4 Jahre, so wie Kepler-Mission war 4 Jahre, also reicht wahrscheinlich 1 Jahr, würde ich jetzt mal vermuten. Und dann hätten wir vielleicht die Genauigkeit, um diese sonnenähnlichen Oszillationen in jungen Sternen auch zu finden. Ich gebe auch zu, dass das eines der großen Dinge ist, das wir gern tun würden, wo wir alle wissen, dass wir momentan die Technologie nicht haben. Also vielleicht mit zukünftigen Missionen, es gibt zukünftige Satellitenmissionen, wo dieses Thema mittlerweile so aktuell ist, weil man plötzlich beginnt, alles zusammenzusetzen, weil der Stern entsteht, er entwickelt sich, er wird ein erwachsener Stern bis an sein Lebensende. Und da muss es ja einen Zusammenhang geben. Und was wir in der Astrophysik machen, ist, wir können nicht einen Stern verfolgen, so wie wir vielleicht ein Menschenleben verfolgen könnten, sondern wir müssen uns einfach ein Baby, ein Kind, einen Jugendlichen und dann Erwachsene und dann im älteren Zustand bis zum Ende müssen wir uns anschauen und dann schauen, wie das Bild zusammenpasst.
Ja, weil wir da davon vielen Millionen Jahren reden und das geht sich halt nicht ganz aus, für uns das live zu beobachten.
So ist es. Ja. Und die sonnenähnlichen Oszillationen in späteren Sternen, also in späteren Stadien, haben unglaublich viel Wissen gebracht über Sterne selber und über wie wir unsere Sonne verstehen. Mhm. Und natürlich ist dann die für mich auch sehr logische Frage, was war davor, also bevor die Sonne ein Erwachsener geworden ist, wie war denn ihre Jugend? Mhm. Und das beginnt langsam eben diese Bereiche, das mag ich besonders, wenn dann mehrere Bereiche der Forschung zusammenkommen. Auf einmal sozusagen denkt man sich, ja, eigentlich müsste man auch nach den Oszillationen in jungen Sternen suchen, aber es ist klar, dass das nicht einfach ist.
Ja, ja. Sie haben jetzt vorher erwähnt, um vielleicht auf das ein bisschen noch genauer einzugehen, die Art und Weise, wie Sie das messen können. Sie haben gesagt, das sind unglaublich kleine Veränderungen, die Sie in Lichtkurven messen. Wie kann man sich das vorstellen? Das heißt, es ist ein offenbar sehr sensibles, genaues Teleskop auf einen Stern gerichtet und dann, oder wie?
So ungefähr. Ja. Es kommt drauf an. Also man kann das vom Boden genauso machen. Meine Doktorarbeit, da haben wir noch keine Weltraumteleskope gehabt, habe ich selber beobachtet in Chile. Also es gibt, man muss unterscheiden, was brauche ich und wie messe ich es. Was ich brauche, ist eine möglichst lange Lichtkurve. Und eine Lichtkurve, wie schon gesagt, ist eine Messung der Helligkeit über die Zeit.
Ja.
Das heißt, solange es geht. Was ich genau brauche, hängt auch von dem Typ der Pulsation ab. Es gibt Pulsationen, wie schon gesagt, bei der Sonne sind es 5 Minuten. Mhm. Wenn ich da eine Beobachtungsnacht am Boden habe, theoretisch müsste man das ja mehrfach messen können, wenn ich alle 5 Minuten eine Schwingung habe. Aber es gibt Perioden, die sind zwischen einer halben Stunde und 6 Stunden. Das nennt man sogenannte Delta-Scuti-Sterne. Dann gibt es Sterne, die schwingen zwischen circa 8 Stunden und 2 Tagen. Da wird es jetzt schon schwierig, weil wir sind über einer Nacht drüber. Ja? Also eine Beobachtungsnacht auf der Erde, dann haben wir die Sonne, die uns im Weg steht. Dann können wir nicht weiter beobachten. Das heißt, wir haben Lücken. Das heißt, um jetzt wirklich eine Periode von einem Tag rauszufinden, werde ich immer Schwierigkeiten haben vom Boden. Mhm. Also es gibt verschiedene Formen, das waren jetzt nur ein paar Möglichkeiten. Ja. Es gibt noch sehr viel mehr. Es gibt sogar Sterne, die hunderte Tage bis Jahre Periode haben. Das sind also ganz alte Mira-Sterne, die das machen. Also ich sage nur mal, man muss wissen, was man braucht. Man braucht also eine lange Messung. Mhm. Und das Zweite, was man möchte, das war jetzt schon impliziert drinnen, man möchte keine Unterbrechungen haben. Das heißt, wenn ich auf der Erde beobachte, weiß ich nicht, was passiert, während die Sonne da ist. Ich kann jetzt, wenn ich eine schöne Woche habe, wo jetzt auch das Wetter kein Problem spielt, weil das Wetter können wir auch nicht beeinflussen, wenn es wolkig ist, können wir nicht beobachten. Jetzt hypothetisch gesprochen, ich habe eine Woche, die schönes Wetter hat und ich beobachte jede Nacht meine 8 Stunden, dann weiß ich nicht, was in den verbleibenden 16 Stunden passiert, wo ich nicht beobachten kann. Und das habe ich auch gerade erst gestern meinen Studenten erklärt. Das ist sehr wichtig, dass man diese kontinuierlichen Messungen hat, weil es kann sich ziemlich viel verschieben. Und wir müssen ja die Frequenzen, Amplituden und Phasen von diesen Schwingungen, wie bei der schwingenden Seite, müssen wir messen. Und je genauer wir das messen, desto mehr können wir aussagen. So, wenn uns jetzt also dazwischen was fehlt, was kann man machen? Man kann ins Weltall gehen. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil. Also ich kann es vom Boden für manche Sterne machen. Das ist ein unglaublicher Aufwand. Im Weltall ist es auch ein unglaublicher Aufwand. Es ist nur ein anderer Aufwand. Wenn man also ein Weltraumteleskop hat, dann ist das außerhalb von einem Wetterbereich, also von dem Einfluss des Wetters. Außerhalb von meistens einem Tag- und Nachtzyklus. Es gibt Satelliten, die fliegen im sogenannten Low Earth Orbit, das heißt um die Erde herum. circa zwischen 160 und 2000 Kilometern, nennt man den Low Earth Orbit Bereich. Unsere Satelliten fliegen typischerweise so zwischen 600 und 800 Kilometer Höhe. Die fliegen dann um die Erde herum und können sozusagen immer in ins dunkle Weltall hinausschauen. Mit einer Seite und auf der anderen Seite gewinnen sie die Energie über die Solarzellen durch die Beleuchtung von der Sonne. Und solche Satelliten erlauben uns es natürlich kontinuierlich zu beobachten, wenn nicht irgendwas Technisches passiert. Muss man auch dazu sagen, auch das Leben ist nicht perfekt im Weltall.
Ja.
Das ist genauso wie wir auf der Erde halt Wetterprobleme haben und die Atmosphäre rausrechnen müssen aus unseren Messungen. Müssen wir im Weltall damit leben, dass die Detektoren von kosmischen Teilchen getroffen werden, also von hochenergetischen Partikeln, die dann die Messungen, die wir schon gesagt haben, sehr sensibel sein müssen, beeinflussen. So, jetzt haben wir mal diese Dinge geklärt und dann komme ich zurück auf den Kommentar, wie genau oder wie messe ich das?
Mhm.
Im Prinzip man kann sich das vorstellen wie eine sehr sensible Digitalkamera, die wir jetzt alle haben auf Handys und als extra Instrumente. Es gibt einen Detektor, dann nennen wir CCD, Charge Coupled Device. Das sozusagen ist ein elektronisches Stück, das die Photonen sammelt. Und man kann sich das vorstellen wie ein Topf, wo die Photonen hineinfallen und dann wird der Topf angefüllt und jedes Pixel ist so ein kleiner Topf und dann messen wir sozusagen das Licht dieses Sterns projiziert über das Teleskop auf diesen Detektor. Und dann gibt es eine Ausleserate, also wie lang muss man belichten. Das ist Belichtung wie in der Fotografie. Ich will nicht überbelichten, ich will aber auch kein dunkles Bild haben, also ich muss die beste Belichtungszeit finden für meine Objekte und dann sammeln wir sozusagen die Photonen, könnte man sagen, und wir machen keine schönen Bilder. Also wir können auch schöne Bilder machen, aber wir machen normalerweise keine schönen Bilder, wir wollen die Photonen mehr oder weniger einfangen. Und dann, das ist sozusagen der Detektor, der uns das erlaubt, egal ob das jetzt am Boden ist oder im Weltall ist, wir brauchen einfach eine sensible Kamera. Was dann oft dazu kommt am Boden ist, wir schauen uns das Licht, wir können ja auf der Erde von dem ganzen elektromagnetischen Spektrum nur einen Teil sehen. Mhm. Ja, also zum Beispiel Röntgenstrahlung, Gott sei Dank, weil sonst hätten wir kein Leben auf der Erde. Also das ist gut, dass die Atmosphäre das rausfiltert. Und im optischen Bereich gibt es halt jetzt auch die ganzen Regenbogenfarben. Mhm. Und wir wollen sehr oft Effekte untersuchen, die farbabhängig sind. Das heißt, wir verwenden manches Mal Filter, zum Beispiel einen roten Filter oder einen blauen Filter, um einen ganz speziellen Wellenlängenbereich auszuschneiden. Das heißt, wir schmeißen alles andere weg, wir nehmen nur etwas im roten Wellenlängenbereich. Da interessiert uns das Blaue und das Grüne und das Gelbe nicht, da nehmen wir nur Rot.
Mhm.
Und dann gibt es Filter, die im Blauen funktionieren, da schmeißen wir dann das Gegenteil davon weg, also alles, was rot ist. Und weil eben diese Variationen, die wir messen, auch abhängig von der Wellenlänge sind und wir daraus auch wieder was schließen können.
Ja.
Ich hoffe, das war jetzt alles.
Ja. Ja, okay, dann kann man sich das vorstellen. Sie haben, also wie die Art und Weise, wie man das grundsätzlich einmal festhalten kann, was genau dort passiert. Jetzt haben Sie vorher erwähnt, dass Sie sich vor allem, und ich habe in der Zusammenarbeit mit Ihnen haben wir das einmal so formuliert, dass Sie sich vom Baby bis zum Teenagerstern speziell interessieren. Welche Spezifika in der Hinsicht, wie Sie es jetzt geschildert haben, wenn man sich auf dem Gebiet der Astroseismologie bewegt, welche Spezifika gibt es denn jetzt auf diese, im Hinblick auf diese jungen Sterne, die Sie besonders interessieren?
Ein bisschen habe ich es, glaube ich, schon angesprochen. Aufgrund der Entwicklung der Sterne muss man Effekte berücksichtigen, die ein Astroseismologe, der mit älteren Sternen arbeitet, nicht berücksichtigen muss, im meisten Fall. Also sagen wir mal, es gibt schon Ausnahmen, aber im meisten Fall. Und das hat damit zu tun, dass der Stern noch teilweise mit seiner Entwicklungsumgebung verbunden ist. Also ein Stern, der aus einer Molekülwolke entstanden ist und es gibt eine gewisse Anzahl, ich muss das anders formulieren. Es gibt Sterne, die entstehen alleine oder vielleicht zu zweit, also als Doppelsternsysteme. Und es gibt Sterne, die entstehen in einer Gruppe.
Mhm.
Ganz genau verstanden ist es nicht. Es gibt Theorien, die sagen, dass alle Sterne irgendwann einmal in einer Gruppe entstanden sind. Es kann auch passieren, dass ein Stern, also der Entstehungsprozess ist ein sehr dramatischer Prozess. Es kann auch sein, dass eine Gruppe entsteht, aber dass aufgrund dieser unglaublichen Dynamik, die da über die ersten hunderttausenden Jahre passiert, Sterne aus der Gruppe rausgeschleudert werden. Das kann auch sein. Aber es, wie gesagt, es gibt Sterne, die entstehen in einer Gruppe, da nennen wir es einen Sternhaufen. Und dann gibt es Sterne, die entstehen alleine oder vielleicht zu zweit oder dritt, aber sagen wir mal so. Und wir haben herausgefunden, auch unter anderem in meiner Forschung, dass ein Stern, der eher alleine entsteht, noch mehr Umgebung behalten hat, also mehr von seiner Staub- und Gasumgebung, aus der er geboren ist, behalten hat. Das nennt man eine zirkumstellare Scheibe. Und während das eigentlich sehr einleuchtend ist, wenn eine Gruppe von Sternen aus einer Wolke entsteht, dann teilen sich die das Material besser auf.
Mhm.
Das heißt, da ist eine Gruppe, die ist gemeinsam entstanden, hat dieselbe, so wie eine Mehrlingsgeburt, könnte man sich das vorstellen, halt sehr viele Sterne auf einmal.
Ja.
Die haben sich das gut aufgeteilt. Wenn jetzt einer alleine entsteht, dann wird er dieses Material im späteren Leben los, indem er einen Sternwind entwickelt. Jeder weiß, dass die Sonne einen Sonnenwind hat. Mhm. Sterne haben auch einen Sternwind. Das heißt, irgendwann einmal wird er schon so heiß, dann beginnt dieser Sternwind, der pustet dann sozusagen das Material weg. Und das dauert offensichtlich länger, ist noch nicht wirklich gut verstanden. Aber das illustriert zum Beispiel schon, wenn ich jetzt einen jungen Stern anschaue und ich möchte diese Millionstel-Schwankungen der Sternhelligkeit messen, dass ich da einen Effekt dazu habe, den ich berücksichtigen muss. Das heißt, was ich bekomme, ist diese Lichtkurve. Die kann teilweise irreguläre Schwankungen zeigen, weil eben da ist ein Stern und da ist eine Staubscheibe drumherum und dann zieht er mal eine dichtere Wolke vor uns vorbei, weil wir beobachten ja, sagen wir mal, von der Erde oder vom Weltall aus, in eine Richtung.
Mhm.
Und es kann eben passieren, dass er jetzt gerade um den Stern herum eine dickere Wolke zieht von Material. Und dann schwächt die das Licht vom Stern ab und das rasselt dann hinunter. Und dann ist die Wolke wieder vorbei und dann geht es wieder hinauf. Und das produziert eine Lichtkurve, die total irregulär ist. Also der macht irgendwas. Ja? Mhm. Das hängt wirklich davon ab, auch wie dicht das Material ist und woraus das besteht. Und ich habe eben so einen Stern, der sehr interessant ist, der so eine Lichtkurve zeigt und auch noch pulsiert. Das heißt, was ich in meinem Forschungsgebiet machen muss, was ein anderer nicht tun muss, ist, ich muss diese irregulären Schwankungen rausfiltern, damit ich die Pulsationen messen kann. Ich muss aber sehr vorsichtig sein, mit welcher Methode auch immer ich das rausrechne. Ich darf ja meine Pulsationen nicht beeinflussen. Ja, so es funktioniert meistens auf anderen Zeitskalen, nicht immer, aber manchmal meistens auf anderen Zeitskalen. Da muss man sehr viele Tests machen, dass man das rausfiltert. Der Stern, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, der mein extremster Fall ist, ich habe jetzt gerade vor drei Wochen, bei einem Workshop, wo es um etwas ganz anderes ging, wo es um junge Sterne mit Planeten ging, wo ich als Astroseismologin dazu kam, um ihnen was über Pulsationen zu lernen. Und ich habe sehr viel gelernt über, wie Planeten entstehen und wie Sterne mit jungen Planetensystemen sind. Das ist ein großes Forschungsgebiet, ist eben, wie entstehen Planeten um andere Sterne. Und dann habe ich eben diese Lichtkurve, die für mich halt diese irregulären Schwankungen zeigt, finde ich wahnsinnig beeindruckend, aber eigentlich will ich sie loswerden. Ja?
Ja.
Ich meine, ich versuche das jetzt absichtlich zu verzeichnen.
Ja, verstehe.
Und wir haben dann eben diskutiert und es war eine sehr, sehr lehrreiche Diskussionswoche. Und wir wurden gebeten, interessante Lichtkurven herzuzeigen. Und ich habe ihnen halt meine Lichtkurve geschickt und gesagt, schau, das wurde mehrfach beobachtet vom Weltraum aus, schaut euch das mal an. Was haltet ihr davon? Weil für mich ist das ein pulsierender Stern mit irregulären Variationen, die ich loswerden will. Und dann standen die internationalen Kollegen davor, waren total begeistert und haben gesagt, ja, das ist ganz sicher ein Stern, da entsteht gerade ein Planetensystem drin. Und dann habe ich mir gedacht, wow. Also ich wäre nie so weit gegangen und hätte das gesagt. Aber wenn die Experten, die diese Formen der Lichtkurven kennen und mit ihnen arbeiten, wenn die einem dann sagen, da entstehen Planeten, das sind so, die, bevor ein Planet entsteht, so wie der Stern früher ein Protostern ist, ist zuerst ein Planetesimal da. Also ein ursprüngliches Stück, aus dem dann der Planet entsteht. Und es ist natürlich dann wieder logisch einleuchtend, wenn ich mir vorstelle, ich habe einen Stern und da ist drumherum eine dichte Staubscheibe, die riesig groß ist und da ist dichtes Material drinnen. Ja, was kann das andere, was das, kann das dichte Material sein? Also im Nachhinein ist es eh logisch, was das sein kann. Es kann sein, der Beginn eines Planetensystems, wissen wir nicht, wir können es ja nicht jetzt die nächsten hunderttausenden Jahre beobachten. Aber es gibt eben Anzeichen dafür, dass da gerade etwas drinnen entsteht. Und das ist dann wieder spannend, weil dann kommen wieder andere Forschungsgebiete zusammen. Das mag ich an meinem Job so gerne.
Ja.
Und also das, das ist zum Beispiel etwas, was ganz typisch für mein Gebiet der Astroseismologie junger Sterne ist. Ja. Dass man eben die Entwicklung, den Entwicklungszustand mit reinnimmt, der eben jung ist. Und das andere, was auch noch dazu kommt, dieser Entwicklungszustand, die Leute lachen immer, wenn ich sage, das dauert nur 10 Millionen Jahre. Aber wenn man das vergleicht mit der Sonne, die 4,5 Milliarden Jahre alt ist, dann sind 10 Millionen Jahre nichts.
Ja.
Die frühe Sternentwicklung passiert relativ rasch. Man muss sich vorstellen, wenn die Sonne angefangen hat, Wasserstoff zu brennen, die brennt jetzt seit circa, weiß nicht, 4 Milliarden Jahren oder länger, mehr als, ja, wahrscheinlich fast 4,5 Milliarden Jahren Wasserstoff.
Mhm.
Der Zeitraum, wo sie das noch nicht gemacht hat, ist wirklich minimal dagegen. Mhm. Sie wird noch 4 Milliarden Jahre Wasserstoff brennen, bis es aus ist. Das dauert ziemlich lang. Aber diese frühe Sternentwicklung geht relativ gesehen zur gesamten Entwicklung schneller.
Mhm.
Das bedeutet, dass wir Unterschiede in den wenn wir also Sterne finden, was schwierig ist. Aber wenn wir jetzt Sterne finden, die in verschiedenen Momenten, also ein Baby, ein Kind, ein Teenager, dann haben die schon eine ganz andere Entwicklung durchgemacht, obwohl der Zeitraum relativ kurz ist. Es ist also schwer, statistisch schwer, die einfach zu finden und festzunageln, dass ich die jetzt gefunden habe und dann pulsieren sie auch noch, das müssen sie auch noch. Ist ja nicht so einfach, man hat ja Ansprüche, man will ja was erreichen. Wenn ich die also jetzt finde, dann sind die schon in unterschiedlichen Phasen ihrer frühen Entwicklung. Und wir wissen noch sehr wenig über diese frühe Entwicklung im Generellen. Es gibt wir haben für alle Sterne unsere Modelle, wir haben unser Konzept, so entsteht ein Stern, so entwickelt er sich und so wird das weiter. Das Problem ist, dass uns sehr viel Physik noch fehlt. Sehr viel Verständnis, was passiert wann.
Ja.
Ich glaube, wir sind vielleicht jetzt ungefähr so weit, wir können unsere Modelle so weit hinbekommen, dass wir eine Molekülwolke kollabieren lassen, es entsteht eine Sonne draus, aber wir müssen sehr viele Annahmen treffen.
Mhm.
Wir wissen, so schaut die Sonne aus und so schaut eine Molekülwolke aus. So, was muss ich jetzt machen, damit ich von einem Punkt zum nächsten komme oder in die andere Richtung? Da werden sehr viele Annahmen hineingelegt oder wie soll ich sagen, Vereinfachungen gemacht, damit man das hinbekommt. Aber es fehlt noch viel an Physik.
Ja, Sie haben das vorher so schön formuliert, Sie modellieren nicht, Sie beobachten. Das heißt, dass ja allein schon aufgrund des Zeitskalen in dem Bereich einfach viel auf Annahmen und Modellen beruht oder beruhen muss.
So ist es.
Und Ihr Zugang ist aber wirklich das konkrete Hinschauen auf den momentanen Stand sozusagen, wenn man das einfach formulieren so wollen würde.
Wir müssen aber das Gesamtbild immer im Hintergrund betrachten. Ich bin Beobachterin, weil mir gibt das was. Wenn ich eine Lichtkurve sehe und ich finde etwas Neues heraus und ich kann was damit machen. Und wir Beobachter können nicht ohne Theoretiker.
Ja.
Also die Theoretiker brauchen, es ist eine Wechselwirkung.
Mhm.
Ein Theoretiker kann nur dann ein Modell weiterentwickeln, wenn ihm der Beobachter vielleicht neue Randbedingungen gibt. Und das ist zum Beispiel, in meinem Fach passiert das sozusagen gerade. Ich habe mich lange damit beschäftigt, das Pulsationsverhalten dieser jungen Sterne besser zu verstehen. Und dann haben wir eine Relation herausgefunden, wo wir festgestellt haben, vereinfacht gesagt, dass ein Kindstern, der pulsiert, langsamer pulsiert als ein junger Erwachsener. Mhm. Das ist ganz typisch, gibt es nur diesen, so eine Relation gibt es nur für die jungen Sterne, für die älteren von derselben Kategorie. Ich habe schon am Anfang erwähnt, Delta-Scuti-Sterne sind das. Delta-Scuti-artige Pulsationen gibt es so einen Zusammenhang nicht, beziehungsweise vielleicht noch nicht, vielleicht wissen wir noch nicht. Aber dieser Zusammenhang macht natürlich auch Sinn, weil der Stern vom Kind zum Erwachsenen immer kleiner und kompakter wird und damit kann er auch schneller schwingen. Also das hat das kann man sich, glaube ich, gut einfach vorstellen. Und das hat jetzt zur Folge, dass, also schon wie ich meine Doktorarbeit gemacht habe, gab es einen Theoretiker in Kanada an der St. Mary's University in Halifax, der gesagt hat, hey, das ist eigentlich spannend, weil von einem gewissen Standpunkt aus ist der innere Aufbau von jungen Sternen einfacher. Es gibt noch keine Kernreaktionen, es gibt noch keine komischen Gradienten, die sich gebildet haben können. Das heißt, für einen Theoretiker ist der innere Sternaufbau von einem jungen Stern einfacher. Ich sage jetzt einmal nur vom inneren Aufbau. Ja. Es gibt noch viel anderes, aber der theoretische Astroseismologe hat gesagt, hey, das ist eigentlich cool, das taugt mir. Und hat angefangen, seine jungen Sternmodelle mit Pulsationen, das muss man natürlich koppeln, Pulsationscodes mit theoretischen Modellen zusammenzubringen und versucht zu erklären, was ich gefunden habe. Mhm. Und man hat früher halt gedacht, also, dass die jungen Sterne nicht komplex pulsieren können und dass das alles sehr einfach ist. Und wir haben dann eben aufgrund schon meiner Doktorarbeit rausgefunden, dass das nicht so ist. Die haben dieselbe Fülle an Möglichkeiten, die jeder andere Stern auch hat. Ja. Und dann muss die Theorie weitergehen und sagen, ja, das können wir theoretisch auch erreichen. Also wir können ein Sternmodell zum Oszillieren bringen und wir können das sozusagen reproduzieren, was die Beobachtung uns zeigt. Also das ist immer die Wechselwirkung. Und dann gibt es natürlich eben, wie schon angekündigt bei den sonnenähnlichen Oszillationen, gibt es Theoretiker, die sagen, ja, also wenn ich mir jetzt ein Modell von der Sonne hernehme, ein früheres, also wie sie Teenager war, und ich versuche das zum Schwingen zu bringen, dann kann ich das theoretisch zum Schwingen bringen. Dann sagt der Theoretiker zum Beobachter, so, und jetzt bitte beobacht mir das. Und dann kommt, wieder um den Kreis zu schließen, komme ich als Beobachterin und sage, ja, wishful thinking. Es wäre schön, würde ich wahnsinnig gerne entdecken, wirklich, ja. Aber da haben wir ein paar Probleme. Ja. Aber das ist die Wechselwirkung. Ja. Man gibt sich gegenseitig Ideen. Und zum Beispiel, wie ich eben diese Relation, die in Science publiziert wurde, 2014, wie ich die Relation das erste Mal vorgestellt habe auf internationalen Konferenzen, haben die renommierten Astroseismologen, Theoretiker gesagt, na, das ist eh klar. Ja, ist ja klar, ich meine, dass das passieren kann oder dass das so ist. Und ich habe gesagt, und, haben wir es schon gesehen? Und dann auf einmal, ja, stimmt. Ja, so, stimmt. Jetzt können wir eigentlich unsere Modelle überprüfen. Ja, also ein Theoretiker ist halt in seinem theoretischen Konzept drinnen und sagt, ja, macht eh Sinn, was du da gefunden hast. Aber das ist eigentlich das Beste, was mir passieren kann, dass der Theoretiker sagt, hey, das ist, eigentlich haben wir uns das eh so erwartet. Aber Moment mal, lass uns mal schauen, ob das jetzt wirklich mit dem zusammenpasst, wie wir uns das vorstellen. Mhm. Also deswegen, man braucht sich gegenseitig und ich muss als Beobachterin auch eine Ahnung von der Theorie haben.
Klar, ja.
Also, um auch zu verstehen, was die nächsten Schritte sein könnten.
Ja. Aber heißt das jetzt im Umkehrschluss sozusagen, dass Sie durch diese Beobachtung, dass jetzt junge Sterne langsamer pulsieren als schon etwas größere oder ältere, muss man sagen, dass Sie dadurch das Alter bestimmen können? Das anhand einer tatsächlichen Eigenschaft, die Sie konkret beobachtet haben?
Ja, also in gewisser Weise, es ist ein erster Schritt. Es braucht jetzt sehr viel weitere Arbeit, um das wirklich in ein konkretes Alter umzumünzen. Das hat andere Konsequenzen auch. Aber was ich zum Beispiel machen kann, ist, ich kann, muss ich ein bisschen ausholen, es ist nicht einfach festzustellen, wie alt ein Stern ist. Mhm. Wenn ich jetzt mich auf die jungen Sterne spezialisiere, also wieder auf das eingehe, ist, ich kann jetzt, wenn ich irgendeinen Stern am Himmel anschaue und ich weiß nichts von diesem Stern, dann kann ich nicht genau sagen, wie alt er ist. Die Astroseismologie ist eben eine Möglichkeit, weil es sind andere Frequenzen angeregt, es gibt ein anderes Muster an Pulsationen in einem jungen Stern und in einem schon älteren Stern. Also da gibt es Unterschiede. Das heißt, wenn ich jetzt meine Sterne ausgesucht habe in der Vergangenheit oder auch das jetzt aussuche, muss ich andere Kriterien verwenden, die Indizien sind, dass der Stern noch nicht alt sein kann. Ich muss sozusagen, ich kann jetzt nicht sagen, der Stern hat jetzt die Temperatur und deswegen muss er jung sein. Das kann ganz genauso gut alt sein. Ja. Was ich also tue, ist, ich schaue mir Sterne an, die Eigenschaften haben, die wir der jungen Generation zuordnen. Einfacher ist es, wenn es in einer Gruppe, eine Sterne in einer Gruppe stehen, in einem jungen Sternhaufen, da hat man eine Gruppe, die aus derselben Molekülwolke entstanden ist. Das heißt, man kann die Gruppeneigenschaften verwenden, um etwas über das Alter zu sagen. Wenn ich jetzt einen Sternhaufen nehme, der jünger als 10 Millionen Jahre ist, dann weiß ich, die Sterne können sich noch nicht weiterentwickelt haben. Es geht nicht. Bei einem Einzelstern kann ich eben das Vorhandensein einer Staubscheibe dazu verwenden, was in meisten Fällen ein Indiz dafür ist, dass er noch jung ist, aber auch nicht in allen. Dann kann ich sagen, wenn ein Stern in Sternentstehungsregionen steht, also wenn ein Stern in der Nähe vom Orion steht, dann weiß ich, dass der Orionnebel ist ein Sternentstehungsgebiet. Also ich muss mir wie ein Detektiv Indizien zusammensuchen, die die Wahrscheinlichkeit steigen lassen, dass mein Stern, den ich untersuchen will, jung ist. Genau. Und so habe ich meine Sterne ausgesucht. Und dann gab es natürlich immer, wie schon gesagt, es gibt da offene Punkte. Das heißt, es könnte jemand kommen und sagen, ja, wie sicher bist du dir da wirklich? Diese Relation, die ich da jetzt publiziert habe, hat etwas sehr Lustiges zutage gebracht. Ich habe natürlich nur Sterne genommen, wo ich sehr sicher war, dass sie jung sind, dass sie pulsieren. Also wo wirklich absolut kein Zweifel ist, weil wenn man einen Zusammenhang untersucht, dann muss man Unsicherheiten ausschließen nach Möglichkeit. Man kann dann andere Dinge dazu nehmen und schauen, passt das auch. Aber man fängt mit den Dingen an, wo man sich wirklich sehr sicher ist. Und es stellt sich heraus, es gibt einen jungen Sternhaufen, man denkt sich, ja, einfache Sache. Sterne, die in einen jungen Sternhaufen vielleicht gehören oder nicht, es gibt einen Sternhaufen, der relativ jung ist und wo ich 4 Sterne drinnen beobachtet hatte, die pulsieren. Und dann gab es Publikationen in den letzten Jahren, die gesagt haben, der Sternhaufen steht jetzt nicht mit seiner gesamten Pracht sozusagen zu uns, sagen wir mal frontal. Mhm. Wir schauen ja ins Weltall, das ist alles dreidimensional.
Ja, ja.
Es kann also passieren, dass uns ein Sternhaufen um 90 Grad gekippt anschaut. Das heißt, wir sehen seine Schmalseite und nicht die Breitseite.
Ah, ja.
Das heißt, die Sterne gehen eigentlich von uns weg, gehört die Gruppe zusammen und nicht in der Breite von uns gesehen.
Ja.
So, wenn ich jetzt also ein zweidimensionales Bild mache und sage, ah, da ist ein Sternhaufen, dann kann es passieren, dass ich Sterne dazu zähle, die gar nicht dazu gehören. So, kam eine Publikation heraus, dass dieser Sternhaufen vermutlich mit der Schmalseite zu uns steht. Das bedeutet, das würde viele Dinge erklären, dachte ich mir, weil es gibt dann Angaben, ob ein bestimmter Stern zu dem Sternhaufen gehört oder nicht, Messungen, und die waren teilweise sehr unterschiedlich. Also eine Literatur hat gesagt, der ist überhaupt kein Mitglied, die andere sagt, das ist zu 99% sicher ein Mitglied. Mhm. Was macht man da? Es ist sozusagen so ein Unsicherheitsfaktor, das ist die Sterne, die ich zuerst einmal nicht verwendet. Dann hatte ich diese Relation gezeichnet und es war ein eindeutiger Zusammenhang eben von diesen Pulsationseigenschaften zu sehen. Und dann habe ich mir gedacht, dann probieren wir das mal, die unsicheren Kandidaten hineinzustellen. Und es ist tatsächlich so, dass die Sterne, dass die Mitgliedschaft zum Sternhaufen so unsicher war, dieser Relation nicht folgen. Aha. Und die, wo man sicher war, dass die auch aufgrund der Lage mit dieser Kante zu uns dazugehören, die folgen der Relation. Das heißt, ich habe 2 Sterne. Wenn ich Ihnen ein Bild zeige, da sehen Sie selbst mit eigenen Augen, das passt da nicht hinein. Das ist ein ganz einfacher Farbcodiert. Die Sterne müssten sozusagen in meinem Farbcode grün sein und sie sind rot, Hausnummer. Ja? Also egal, wie man das jetzt codiert, das ist ein Beispiel. Das heißt, was ich machen kann, ich kann schon eine relative Angabe machen. Ich kann zum Beispiel sagen, aufgrund dieser Relation würde ich sagen, die Sterne gehören nicht zum Sternhaufen. Wenn sie nicht dazugehören und die Pulsationseigenschaften nicht der Relation folgen, unter der Annahme, sie stimmt, die Relation, können uns ja immer irgendwann einmal auch noch selbst widerlegen, auch das passiert. aber sagen wir mal, das stimmt, dann kann ich sagen, die können keine jungen Sterne sein, weil sie dieser Relation nicht folgen. Das heißt, ich kann schon entscheiden, ist der Stern wasserstoffbrennend oder nicht.
Ja.
Das könnte ich schon entscheiden. Das ist schon einmal eine grobe Alterseinschätzung. Was wir machen wollen, ist, das in eine etwas konkretere Einschätzung umzumodellieren. Das bedeutet aber, dass man auch theoretische Arbeit machen muss. Man muss die Beobachtungsdinge mit der Theorie zusammenbringen, um dann so etwas wie eine empirische Relation zu finden, wo man dann das direkt sagen kann. Kommen wir vielleicht zu einem anderen Thema, was ich auch immer gern erkläre, ist, wenn wir so reden, das Alter von Sternen.
Ja.
Das ist so, jeder denkt sich, das ist halt so einfach. Ja, wir sind nicht 10, 20, 30, 40, 50, 60, was auch immer, Jahre alt, ja, wir haben ein Geburtsdatum, an dem sind wir sozusagen geboren worden. Aber was ist das Geburtsdatum von einem Stern? Wir sehen die Sterne meistens nicht in dem Moment, wo sie geboren werden. Aus vielen verschiedenen Gründen. Einer ist, dass die Sterne so eingebunden sind in ihrer Molekülwolke, dass wir sie nicht sehen können. So, was ist jetzt das Alter Null bei einem Stern?
Mhm.
Wo setzen wir das an? Da brauchen wir eben die Theorie dazu, die Theorie, die dann einen hypothetischen Nullpunkt setzt. Aber das basiert wieder auf den Modellen, was passiert am Anfang. Also es wird sozusagen, es ist eine dieser Annahmen ist, das ist unser Nullpunkt.
Mhm.
Jetzt fällt, ob der Nullpunkt jetzt ein paar Millionen Jahre vorne oder hinten ist, fällt im späteren Leben, also bei der Sonne, wie schon gesagt, fällt das nicht ins Gewicht. Das ist ein kleiner Prozentpunkt.
Ja.
Aber in der frühen Sternentwicklung ist das alles.
Mhm.
Also wenn Sie mich jetzt fragen oder wenn wir, sagen wir mal, in 10 Jahren wieder da sitzen und wir können jetzt das Alter bestimmen, ich brauche einen Nullpunkt.
Klar.
Was ist mein Nullpunkt?
Ja.
Und der muss in einer Form gefunden werden, der physikalisch Sinn macht und der dann für alle gilt, sozusagen. Und das ist sozusagen die Hoffnung der Arbeit der nächsten Jahre. Es wird sicher dauern, weil man muss die Theorie entwickeln, man muss noch mehr Beobachtungsdaten finden, auf die man stützen kann, man muss noch mehr Sterne finden, um das wirklich, also das sind einfach die großen Dinge auch. Meine Science-Arbeit hat wahrscheinlich circa 10 Jahre gedauert von meiner Doktorarbeit weg, weil es ein Stück für Stück Puzzlestück zusammensetzen ist.
Mhm.
Letztlich, wenn man alle Daten gesammelt hat, ist es nur ein Zeichnen und Interpretieren von den Messwerten. Aber man muss die Grundarbeit machen, jedes einzelnen Sterns und alles sammeln. Es ist viel Arbeit.
Was brauchen Sie dazu? Noch genauere Messmethoden oder bessere Instrumente? Oder ist es einfach ein unglaublicher Aufwand, das dann alles, wie Sie sagen, in diesem Puzzleteil zusammenzufügen?
Was ich brauche, ist eine Kombination aus allem.
Mhm.
Einen Theoretiker oder eben ich selbst. Das ist auch ein Teil meiner Forschungsarbeit, mich da mehr einzuarbeiten. Es müssen jetzt die so publizierte Relation muss mit der Theorie gekoppelt werden.
Ja.
Und die Theoretiker müssen, beziehungsweise ich muss mit den Theoretikern diese Dinge zusammenbringen. Dann müssen wir mehr Daten sammeln, weil wir wollen schauen, wir haben jetzt diese Relation für eine Gruppe von Sternen gefunden, die circa 1,5 bis 4 Sonnenmassen haben oder bis 3 Sonnenmassen haben.
Mhm.
Wir wollen schauen, ob die zwischen 1,5 und 1 Sonnenmasse und die zwischen 4 und 6 Sonnenmassen sowas auch zeigt. Und da kennen wir von jeder Gruppe gerade 2 Sterne. Ich arbeite derzeit an anderen, also an der Analyse von anderen, aber die Analyse, das ist nicht etwas, was ich in einem Tag mache. Das dauert Monate.
Mhm.
Man muss nicht nur die Schwingungen untersuchen, man muss auch ein Spektrum aufnehmen, die chemische Zusammensetzung, die Temperatur, die Leuchtkraft, die Oberflächenbeschleunigung, das hängt alles damit zusammen. Das ist monatelange Arbeit für eine Gruppe von Sternen, bis man soweit ist. Dann werden in den nächsten Jahren neue Satelliten fliegen, die neue Messungen bringen werden. Das heißt, ja, also um das wirklich auszubauen, und ich bin halt auch eine präzise Wissenschaftlerin, das muss man sein in diesen Dingen. Mhm. Ich halte nichts davon, voreilige Schlüsse zu ziehen, die man dann ein Jahr später widerruft. Mhm. Also von der Beobachtungsseite her ist ein kritischer Zugang, glaube ich, in jeder Wissenschaft notwendig, kritisch zu sich selbst zu sein, ja, und zu den Messungen. Und eben, man muss auch theoretische Modelle rechnen. Das heißt, es muss, das passiert jetzt sozusagen gerade, dass wir versuchen, das weiter auszubauen, was da als erster Beobachtungsevidenz gefunden wurde.
Aber wenn man dem eine Perspektive geben würde, dann ist es eigentlich, wenn ich Sie richtig verstehe, nicht eine Frage des Ob, sondern eher eine Frage des Wann.
Absolut, absolut. Ja. Wenn ich so nicht denken würde, wäre ich nicht Wissenschaftlerin. Ja. Das macht die Leidenschaft aus und die Neugier, etwas Neues zu finden. Ja. Und es können zum Beispiel, woran wir auch gerade arbeiten, es können noch Zusatzinformationen helfen, diesen globalen Zusammenhang besser zu formulieren. Und das kann zum Beispiel sein, ich habe schon gesagt, die Entwicklung in diesen frühen Phasen verläuft relativ gesehen schnell. Und ist auch theoretisch vor vermutlich 20 Jahren ungefähr vorhergesagt worden. Wenn ich jetzt einen Stern, der pulsiert, einen jungen Stern, sagen wir mal, vor 10 Jahren beobachtet habe und das Ganze hypothetisch jedes Jahr mal beobachte, aber das haben wir nicht, ja, aber wenn ich wirklich gute Daten in regelmäßigen Abständen von ihm aufnehme, dann sehe ich, wie sich die Frequenz der Pulsation ein kleines bisschen verändert.
Ja.
Aufgrund der Entwicklung. Also es ist einfach entwicklungsbedingte Änderungen der Frequenz gibt. Da reden wir jetzt aber nicht von großen, sondern wir reden von dem Sekundenbereich. Also wirklich ganz klein. Und das hängt eben damit zusammen, dass der junge Stern seine innere Struktur ändert auf dem Weg. Und da gab es eben schon die Berechnungen, wie hoch das sein müsste oder wie niedrig das sozusagen ist. Aber es ist trotzdem so, dass man es messen kann, während man es in anderen Entwicklungsstadien nicht messen kann. Man müsste das theoretisch sehen können. Jetzt bin ich in der glücklichen Lage, dass ich von einer Handvoll Sternen seit 2003 regelmäßige Weltraummessungen habe. Das heißt, wirklich exzellente Messungen.
Ja.
Und ich arbeite mit einem Kollegen aus Wien, der auch gleichzeitig mit mir studiert hat, an dem momentan. Und wir können es messen. Wir sind noch am Verfeinern der mathematischen Methoden, um das zu analysieren. Da ist er der Experte. Und wir können es messen. Also wir messen die richtige Richtung sozusagen. Mhm. So, also man nimmt das zu oder nimmt das ab sozusagen.
Mhm.
Wir messen die richtige Richtung. Und das muss man auch sagen. Das ist auch in den Sternmodellen, man geht davon aus, der Stern entwickelt sich so, damit verhält sich die Frequenz so. Das ist ein theoretisches Konzept.
Mhm.
Und wir sehen momentan, dass sich die Geschwindigkeit, ist alles noch in Arbeit, dass die Geschwindigkeit deutlich schneller ist, also der Entwicklungsgeschwindigkeit. Sehen wir ihn anhand dieser Messungen. Das ist auch wieder ein Beitrag zum besseren Verständnis.
Mhm.
Wenn sich etwas schneller entwickelt, dann geht das natürlich auch wieder ins Alter, in die Altersfrage mit hinein. Darum sage ich, es ist eine große Frage, die viele Puzzlesteine bedeutet und viele Puzzlesteine, die man noch setzen muss. Und ich glaube, diese Relation war einfach ein Anfang und ein Gedankenanstoß für andere Leute, andere Institute. Das sehe ich jetzt in den letzten 2 Jahren,
wenn
ich auf Konferenzen gehe. Das Interesse steigt ziemlich.
Mhm.
Eben wie schon gesagt, die Astroseismologen, die den Entwicklungszustand mit reinnehmen plötzlich in ihre Überlegungen, weil ein Hauptreihenstern, da tut sich ja Milliarden Jahre nichts, da muss man ja nicht drüber nachdenken, sozusagen. Überzeichnet gesagt. Aber es durch vielerlei Hinsicht. Ein Teil ist meine Arbeit, wo man plötzlich die Dinge zusammensetzt und sagt, Moment mal, wie war der Stern eigentlich früher und wie wird er in Zukunft sein? man versucht das auch in den schon älteren Sternen, versucht man eine Altersabschätzung zu machen. Mhm. Und da funktioniert das eben aufgrund der Kepler-Daten sehr gut, da man durch die Astroseismologie, durch die Art und Weise, wie die Frequenzen strukturiert sind, etwas über den Wasserstoffgehalt im Kern aussagen kann. Und der Wasserstoffgehalt im Kern ist sozusagen auch so eine indirekte Aussage, wie alt ist der Stern? Hat er noch viel Wasserstoff? Ist er gerade erst auf der Hauptreihe angekommen? Hat er wenig Wasserstoff im Kern, wird er bald die Hauptreihe, sogenannte Hauptreihe, verlassen? Wird in den äußeren Hüllen weiter Wasserstoff brennen, wenn im Kern nichts mehr vorhanden ist? Also es gibt verschiedene Entwicklungen in der Astroseismologie, die da hineinspielen. Und bei mir ist es halt, ich habe mich halt spezialisiert auf diese jungen Phasen und da gibt es auch noch viele Puzzlesteine zu finden, glaube ich.
Ja. Insgesamt kann man dann aber festhalten, also an dem, wie Sie es jetzt geschildert haben, dass die Sterne, und vielleicht mag das ja für den einen oder anderen, der jetzt nicht vom Fach ist, doch ein bisschen überraschend sein, noch ziemlich viele unbekannte oder nicht verstandene, sagen wir so, Eigenschaften haben.
Absolut, ja. Ja. Ich sage immer, man darf das nicht unterschätzen. Aber ich war so oft gefragt, so philosophisch, so machst du das eigentlich, was interessiert dich daran oder was bringt uns das? Mhm. Das ist eine Frage, die jeder Wissenschaftler hasst, das kann ich mal sagen. Ja. Was bringt uns das? Grundlagenforschung bringt uns Wissen. Man fragt ja auch nicht einen Sänger oder einen Fußballspieler, was bringt dir das? Das bringt uns, dass wir der Musik zuhören oder dass wir ein Sportereignis verfolgen. Ja? Mhm. Es bringt uns allen was. Ja? Und Wissenschaft bringt uns ein bisschen mehr Wissen und ein bisschen mehr der Gedanken, woher kommen wir und wohin gehen wir. Und auch wenn ich jetzt mit jungen Sternen arbeite, die schwingen, wir haben das Thema mit Planeten schon ein bisschen angesprochen, unsere Erde ist ein ganz spezieller Planet in einer ganz speziellen Situation, Position um den Zentralstern. Und wir kennen jetzt mittlerweile Tausende von anderen Planeten, aber eine wirkliche Erde, so wie unsere Erde jetzt ist, haben wir noch nicht gefunden. Wir haben vielleicht eine Erde gefunden, die früher mal so war, wie die Erde ist, aber keine Atmosphäre mehr hat. Hm. Also man sieht, wenn man besser versteht, wie hat die Sonne ihr Sonnensystem entwickelt, indem man auch andere Sterne anschaut. Wie gesagt, wir können nicht den ganzen Film der Milliarden Jahre verfolgen. Wir können das nicht. Wir müssen uns helfen mit kleinen Puzzlesteinchen. Und das ist sozusagen meine Motivation im Hintergrund, ein bisschen mehr davon zu erfahren, wie ist das alles so gekommen, dass wir hier auf der Erde sind. Und wenn man so rumschaut, die Erde kann sehr schön sein auch. Mhm. Nicht nur die schlechten Nachrichten, die wir in den Medien immer hören, aber die Erde ist ein wunderschöner Planet eigentlich. Muss man schon sagen.
Ja, aber grundsätzlich arbeiten Sie oder leisten Sie da mit einem besseren Verständnis dieser Vorgänge ja auch einen Beitrag dazu, sozusagen eine universelle Frage zu beantworten. Also wie diese ganze Konstellation, unser Universum und alles überhaupt irgendwie zusammenspielt, entstanden ist, sich weiterentwickelt.
Das ist eine Motivation von den meisten Wissenschaftlern oder ich finde, es sollte sie sein. Mhm. Wir arbeiten alle an einem riesengroßen Puzzle.
Ja.
Und ich hoffe, wir haben noch viele ungelöste Fragen, weil sonst haben wir keinen Job mehr in der Zukunft. Also derzeit sind die Fragen noch so groß, dass sie mehrere Generationen wahrscheinlich noch beschäftigen wird. Aber das ist es eigentlich, die wissenschaftliche Neugier dahinter. Was ist da und was ist da und kann ich da noch was Neues entdecken? Und das Tolle, etwas zu entdecken, wo man überhaupt nicht damit gerechnet hat, eben die Relation, von der ich gesprochen habe. Ich habe in Belgien gearbeitet, in einem Zentrum von Astroseismologie. Und wie schon gesagt, ich hatte über viele Jahre Daten gesammelt. Ich habe die Frequenzen studiert, ich habe die Oberflächenbeschleunigung, die Temperatur der Sterne, damit ich sie einordnen kann, wo sind sie auf ihrem Lebensweg. Es war viel Arbeit und irgendwann einmal habe ich mir dann, ich war halt dann sehr aufgeregt und dachte, Wahnsinn, jetzt könnte ich eigentlich das alles einmal zusammennehmen. Also alle Einzelresultate zusammensammeln, eine große Tabelle sozusagen machen und dann beginnen zu schauen, ob ich da Zusammenhänge sehe. Ist unglaublich eine Sache, da ist man aufgeregt wie vor einer Prüfung. Also ich kann mich genau noch erinnern dran. Und dann habe ich angefangen, das zu machen. Es dauert halt eine Weile, bis man das alles zusammengetragen hat, die Informationen, die man braucht.
Ja.
Und dann habe ich das gezeichnet und ich saß davor und ich habe gedacht, das kann nicht sein. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich sehe etwas, was hätte ich mir nie erwartet. Mhm. Und ich weiß noch, ich bin mit einem sehr netten Doktoranden im Büro gesessen und der hat immer gefragt, was machst du, was machst du? Weil ich habe wirklich, man hat gesehen, es raucht aus meinem Hirn. Und ich habe ihm gesagt, ich weiß nicht, ich sehe da was, aber ich glaube es nicht. Ja, weil es ist so ungewöhnlich, dass man was so klar sieht. Normalerweise sagt man, puh, da muss ich jetzt, da vielleicht könnte man da unter Umständen was sehen, aber. Und dann haben sie mich mal ein paar Tage in Ruhe gelassen, meine Kollegen, und haben gesagt, okay, jetzt so. Und irgendwann mal habe ich einen Ausdruck am Tisch liegen gehabt und dann standen meine Kollegen auf anderen Gebieten, andere Astroseismologen, um den Plot herum und haben gesagt, also ich weiß nicht, warum du da deinen Fehler suchst, das schaut doch super aus. Ja, aber weil es super ausschaut. Ja, dann bin ich zu der Professorin gegangen, mit der ich gearbeitet habe und habe gedacht, okay, das ist also viel erfahrenere Frau, eine der großen Größen der Astroseismologie auf der Welt, Professor Conny Arts. Und habe gesagt, Conny, schau dir das mal an. Ich suche seit Tagen, ob ich einen Fehler gemacht habe. Ich traue mir selbst nicht irgendwie. Also man ist halt kritisch, man muss kritisch sein, weil ja. Es kann genauso gut sein, dass ich einfach die falschen Daten gezeichnet habe und dann steht da irgendwas. Also das wollte ich mir nicht vorwerfen. Und sie hat das einmal eine Minute angeschaut. Und dann hat sie gelächelt und dann hat sie gesagt, ja, ich glaube, wir schreiben ein Science Paper. Und ich war fassungslos, weil ich meine, dann, das denkt man natürlich ja. Nicht. Man arbeitet seit der Doktorarbeit irgendwie auf dieses Ziel hin. Irgendwann einmal will ich das sehen und ich will dann sehen, ob ich was finde. Und ich werde, also dieses Gefühl, das werde ich nie vergessen. Also dieses, wo ich das erste Mal, ich sitze vor dem Computer und ich meine, das kann nicht sein. Das gibt's nicht. Mhm. Ja. Und dann die Tage vergehen und du denkst, ich habe jetzt wirklich alles überprüft. Ich habe die richtigen Spalten kopiert, das ist ganz einfache Probleme auch. Ja,
ja. Ja.
Ich habe die richtigen Daten übertragen von den früheren Projekten, den Forschungsdaten von mir selbst. Ich kann es nicht leugnen, es ist da. Ja. Mhm. Und dann eben die Diskussion mit den Kollegen hat schon viel Selbstvertrauen gegeben, aber man geht natürlich dann noch... Ja. Zur Expertin überhaupt und sagt, ja, Frau Pittag, ich habe das jetzt. Und sie hat gesagt, wieso vertraust du dir nicht? Ich vertraue dir. Und ich habe gesagt, naja, ich bin wissenschaftlich so erzogen, immer selbstkritisch zu sein.
Ja.
Wie gesagt, man möchte sich ja nicht vorwerfen, dass man was falsch gemacht hat.
Das war dann gut. So eine Art Heureka-Moment.
Absolut. Oder? Mhm. Ein länger andauernder Heureka-Moment. Mhm. Also es war zuerst die Fassungslosigkeit und dann, okay, dann probieren wir es. Mhm. Und dann hat sie halt noch, es war die Urversion von dem, was dann publiziert wurde. Es hat dann sicher noch mehrere Wochen gedauert, bis wir das so ausgearbeitet gehabt haben. Aber das sind so die Dinge, die mich antreiben, also diese Momente.
Ja gut, aber das, was Sie da jetzt festgehalten haben, das ist langsame Pulsieren von jüngeren Sternen. Das war ja das, was Sie dort herausgelesen haben. Das war ja jetzt auch eine, wie Sie vorher schon gesagt haben, eine völlig neue Eigenschaft, die eben...
Genau.
Noch nicht bekannt war in dem Sinne.
Absolut, ja.
Ja. Das begleitet sie ein bisschen bis heute noch, absolut, die Arbeit. Also diese.
Absolut. Das Lustige ist, ich bin natürlich sehr stolz auf die Arbeit, das will ich gar nicht leugnen. Aber als Wissenschaftlerin sage ich, es ist abgeschlossen auf zu neuen Ufern. Mhm. Und wenn ich auf Konferenzen eingeladen bin, jeder will was hören darüber,
ja. Was
schön ist. Mhm. Aber wenn ich jetzt den 10. Vortrag gehalten habe, denke ich, bitte kann ich über irgendwas anderes reden. Also das ist der Nachteil. Also ja. Ich würde sagen, ich glaube, das nimmt man gerne in Kauf.
Ja, und jetzt habe ich Sie auch noch danach gefragt.
Nein, ich erkläre das sehr gerne anderen Leuten, die sich noch nicht so gut auskennen. Also den Hörern auch. Mhm. Jetzt, sie kennen sich schon aus, das weiß ich. Aber den Hörern. Aber es ist sozusagen der Nachteil, das will ich jetzt nicht sagen, aber das ist halt, dann nimmt man halt in Kauf, dass auch die wissenschaftlichen Kollegen, ich meine, dass die Öffentlichkeit was davon wissen will und auch erfahren soll, finde ich gut, absolut, ich bin da immer dafür, aber dass die wissenschaftlichen Kollegen, man denkt sich, na bitte, jetzt ist das 2 Jahre her, jetzt solltet ihr das langsam schon irgendwie intus haben, dass das gibt, ja, man... Mhm. Aber ich werde immer wieder noch danach gefragt, was auf der einen Seite sehr schön ist und mich auch stolz macht. Auf der anderen Seite sagt die Wissenschaftlerin, bitte können wir was Neues machen. Mhm. Das brauche ich jetzt bitte. Mhm. Aber ich habe ja meine Arbeit.
Ja, ich würde gerne noch auf einen Aspekt Ihrer Arbeit eingehen, und zwar, Sie sind in eine Satellitenmission involviert.
Ja.
Die heißt Bright Constellation. Vielleicht geht es um ganz kleine Satelliten. Vielleicht können wir da noch ein bisschen drüber reden, ja, worum es darum geht, darin geht.
Also Bright Constellation besteht aus 5 Nanosatelliten. Jeder Nanosatellit ist ein 20 Kubikzentimeter großer Würfel. Jeder dieser Satelliten trägt ein 3 cm Durchmesserteleskop, also der Spiegel ist 3 cm Durchmesser. Mhm. Und seine Zusammenarbeit zwischen Österreich, Kanada und Polen. Österreich hat 2 Satelliten, die heißen Bright Austria und Unibright. Bright Austria wurde von der TU Graz gebaut und von der FFG gefördert. Und Unibright wurde von der Universität Wien ursprünglich finanziert und wird jetzt auch von Graz mitbetrieben, sozusagen. Das sind unsere zwei österreichischen Satelliten. Und da bin ich eben in dem Gremium, im sogenannten Science-Team, das die Entscheidungsgewalt hat, welche Felder beobachtet werden sollen und welche Sterne wir sozusagen anschauen. Bright Constellation hat das Ziel, die hellsten Sterne am Himmel zu beobachten. Dann kommen wir witzigerweise wieder auf das Kommentar von Ihnen vorhin zurück, wie wenig wir doch über Sterne wissen. Mhm. Man denkt sich, die hellsten Sterne am Himmel, ich rede von Sternen, die wir mit freiem Auge sehen können. Also,
okay, ja.
Wenn ich in einer schönen Sternklarnacht hinausgehe, dann alles, was ich am Himmel sehen kann. Und man denkt sich ja, bitte, man kann das mit freiem Auge sehen. Warum wissen die Wissenschaftler nichts über diese Sterne? Ja? Ich meine, warum macht man eine Satellitenmission dafür? Abgesehen von den Dingen, die ich vorher schon erwähnt habe, warum man in den Weltraum geht, gibt es bei den hellsten Sternen mittlerweile ein großes Problem. Die sind so hell, dass sie unsere Detektoren durchbrennen, beziehungsweise so überbelichten, dass wir sie vom Boden nicht beobachten können. Aha. Wir bauen immer größere Teleskope, um immer weiter ins Universum schauen zu können, was natürlich seine Berechtigung hat. Ist auch eine große wissenschaftliche Fragestellung. Aber wenn ich mit einem großen Teleskop auf einen Stern wie den Sirius oder den Polarstern hinhalte, dann werde ich in einer Sekunde ein überbelichtetes Bild haben. Das heißt, wir können das technologisch, es gibt schon Tricks, man kann das Licht eben rausfiltern und so weiter, das geht schon. Aber das ist ein Grund, warum Lichtvariationen vom Boden oft nicht in der notwendigen Genauigkeit gemessen werden können. Wir können Spektren aufnehmen, das ist kein Problem, aber diese Lichtkurven aufzunehmen in der gewünschten Genauigkeit, Das ist einer der Gründe, warum es nicht möglich ist, dass die Sterne de facto zu hell sind für unsere Instrumente. Und deswegen hat man eben diese Mission gemacht, um die hellsten Sterne am Himmel zu beobachten. Und um das tun zu können, brauche ich ein großes Gesichtsfeld, weil die hellen Sterne stehen nicht so knapp nebeneinander. Das heißt, ich möchte gerne viele Sterne, so viele Sterne als möglich in einem Gesichtsfeld von dem kleinen Satelliten haben, damit ich auch Vergleiche ziehen kann, damit ich sozusagen sagen kann, ich sehe da jetzt eine Variation, aber die muss vom Instrument kommen oder von diesen Beobachtungseinstellungen gerade, weil ich sehe sie in den 5 anderen Sternen auch. Wenn ich jetzt nur einen Stern habe, kann ich das nicht machen. Deswegen brauche ich eine Handvoll von Sternen. Mhm. Deswegen ist das Gesichtsfeld von Bright 24 Quadratgrad. Das kann man sich vorstellen, das gesamte Sternbild vom Orion passt in unser Gesichtsfeld hinein, in einem kleinen 20 Zentimeter Würfel,
ja,
sozusagen. Es ist eine große technologische Herausforderung. Die Technologie kommt aus Kanada, von der University of Toronto, dem Institute for Aerospace Studies, Space Flight Lab, UTIAS SFL heißen sie. Die haben die Technologie entwickelt, solche kleinen Satelliten 3 Achsen zu stabilisieren, ursprünglich. Mhm. Das heißt, wir müssen ganz präzise beobachten. Das heißt, wir müssen den Satelliten im Weltall stabilisieren. Der bleibt nicht von alleine so stehen. Keiner der Satelliten tut das. Mhm. Wenn er aus der Rakete rauskommt, dann taumelt er mal herum und dreht sich und muss sich einmal abbremsen, muss sich orientieren, muss mal wissen, wo die Sonne ist. wo die Erde ist, wo die Sterne sind.
Ja, ist auch relativ schnell unterwegs dann.
Ist auch relativ schnell unterwegs, aber das ist die Relativgeschwindigkeit zum Boden, 27.000 Kilometer pro Stunde, ja. Fliegt das Ding um unsere Ohren, aber das ist die normale Geschwindigkeit im Weltall, aber es ist halt eine relativ hohe Geschwindigkeit. Und das war sozusagen der Knackpunkt der Nanosatelliten, eine Dreiachsenstabilisierung zu haben, damit ich das schön ausrichten kann. Und das war damals die Technologie aus Kanada. Mittlerweile gibt es andere Firmen, auch in Europa, die diese Technologie entwickelt haben. Aber Kanada war da der Vorreiter, eben in Toronto. Und jetzt haben wir eben zwei österreichische, zwei polnische und einen kanadischen Satelliten. Warum nur einen kanadischen? Wir hätten eigentlich zwei. Der zweite ist in der obersten Stufe der Rakete hängen geblieben. Er war von einer Mission, die, ich weiß nicht, glaube ich, 40 kleine Satelliten ins Weltall gebracht hat, der letzte. Und nach derzeitigen Informationen hat die Energie der Rakete nicht mehr ausgereicht, um den letzten Impuls zu geben, ihn auszuwerfen. Also die kleinen Satelliten sitzen in einer Box drinnen und dann wird mit einer Feder, also kommt der elektrische Impuls, jetzt macht die Tür auf und dann wird er mit einer Feder hinausgeschleudert in den Orbit.
Ja.
Und diesen Impuls hat es nie gegeben, das heißt, der sitzt in seiner Box in der obersten Stufe der Rakete drinnen, seit jetzt 2 Jahren. Also die kanadischen Satelliten waren die letzten, die österreichischen waren die ersten, die gestartet wurden im Februar 2013 war das. Und also jetzt leben wir mit 3 Satelliten, die einen roten Filter tragen und 2, die einen blauen Filter tragen. Und haben 5 funktionierende Satelliten, was einfach ganz toll ist, weil man 5 kleine Instrumente managen muss. Und ich sage mal, es war sehr lustig, also es war eigentlich für die Wissenschaftler nicht lustig, aber am Anfang, jeder der Satelliten hat seine Eigenschaften. Das sind wie 5 Kinder, die 5 verschiedene Eigenschaften haben und die Kinderkrankheiten kriegen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Also es ist immer sehr lustig, wenn man sich das so überlegt. Also wir haben dann alle 2 Wochen haben wir Telekonferenzen, alle Beteiligten von dem Science-Team mit den Ingenieuren. Und es ist dann immer lustig, also der hat mal dieses Problem und der hat dieses Problem und da geht das nicht und da können wir das aber machen. Und also jeder Satellit hat seine eigenen Eigenschaften. Das ist ja lustig, obwohl es nur unter Anführungszeichen elektronische Instrumente sind. Das ist eine tolle Technologie und eben ich bin Mitglied von einem Science-Team und nachdem ich Astroseismologin generell bin, ist mir eine Gruppe der Sterne zugeordnet worden, die ist jetzt nicht das Hauptziel, also die meisten Sterne, die Bright beobachtet, sind massereiche Sterne, also die heißesten, größten Sterne, die wir kennen. Aber in dem Bereich, wo ich auch bei den jungen Sternen arbeite, nimmt Bright Lichtkurven auf von Sternen, was meiner Arbeit wieder zugute kommt, weil ich dann die Vergleiche zu den erwachsenen Sternen ziehen kann. Also alles, was ich selbst, also man möchte ja Gemeinsamkeiten und Unterschiede in diesen Entwicklungsstadien finden. Das heißt, man braucht den Vergleich zu den entwickelten Sternen auch. Also das kommt dann schon auch meiner Arbeit zugute. Und der Vorteil ist, dass ich jetzt an der Universität Innsbruck neugierige, interessierte, wissbegierige Studenten habe, die gerne mit mir arbeiten und gearbeitet haben schon an Bright-Daten.
Ja.
Und das war auch ursprünglich das Konzept von Bright Constellation, auch Studenten zu involvieren. Es sollte keine Mission sein, wo nur die großen Größen der Wissenschaft sozusagen da mitarbeiten können, sondern wir wollten ursprünglich immer die Studenten mit einbeziehen und ihnen sozusagen ermöglichen, direkten Zugang zu den Daten zu bekommen. Deswegen gab es auch die Universität Wien, die da Gelder beantragt worden sind, den UniBright, den Unisatelliten sozusagen, damit man damit man die Studenten an der Universität mit einbinden kann. Und das gelingt jetzt, weil wir jetzt die wissenschaftlichen Daten in einer Qualität bekommen, damit wir sie verwenden können. Und jetzt in Innsbruck gibt es eben Studenten, die da jetzt mitarbeiten und das freut mich sehr. Ich habe jetzt wieder gerade mit einer Vorlesung begonnen und die ersten Studenten haben schon leuchtende Augen bekommen, als ich gesagt habe, sie können gerne mitarbeiten, wenn sie das möchten.
Also ja, das glaube ich. Von meiner sehr aufregend dann so live, also wenn dieser Satellit jetzt gerade da herumfliegt sozusagen und die Daten liefert, da mitarbeiten zu können, noch während des Studiums, ist eine tolle Sache.
Also ich finde auch, ich habe am meisten gelernt, wenn ich die Chance bekommen habe, direkt selbst etwas auszuprobieren.
Ja.
Und mein Konzept, meinen Studenten zum Beispiel Astroseismologie näher zu bringen, ist, ihnen selbst eine Lichtkurve zu geben, wo ich schon natürlich weiß, dass es da keine Komplikationen gibt. Ja? Also damit man will ja nicht sofort das Frustrationsgefühl fördern, ja? Sondern ich will ja, dass sie ein Erfolgserlebnis haben.
Ja.
Ja? Und ich zeige ihnen, wie sie das analysieren können, zeige ihnen, dass das Grundprinzip ist nicht kompliziert. Das kann sicher jeder machen. Das, was dazu kommt, ist dann, wie interpretiere ich das? Oder wenn jetzt nicht die Konstanze so nett ist und mir die Lichtkurve vorher säubert, damit ich dann nur mehr das finde, was ich im Stern finde, sondern wir haben ja instrumentelle Effekte, wir müssen das ja, also da gibt es sehr viele Interpretationen, die danach noch gemacht werden müssen, also die Feinarbeit. Und das, ihnen das Gefühl zu zeigen, also ich möchte ihnen gerne das Gefühl vermitteln, es ist möglich, das zu machen, es ist machbar, es ist man kann das verstehen, es ist kein großes Geheimnis. Aber auch dann selber das Gefühl zu bekommen, aha, das habe ich jetzt geschafft, aber jetzt geht es dann sozusagen an das Komplizierte. Das ist da, wo dem Studenten noch die Vorlesungen fehlen oder das Wissen fehlt, das astrophysikalische Wissen. Wie interpretiere ich das jetzt weiter? Mhm. Also einfach, um das besser einordnen zu können, aber eben keine Scheu davor zu haben. Also ich habe selber immer am meisten gelernt, wenn man mir gesagt hat, schau, da hast du die Daten, aber kein Problem, selbst wenn du sie löscht versehentlich, wir haben sie noch mehrfach. Du kannst sie wieder haben. Mhm. Ja. Da verliert man dann die Scheu davor, mit den Daten etwas zu tun.
Ja.
Das möchte ich fördern.
Wenn Sie sagen, dass Sie bei den Studierenden jetzt auch die leuchtenden Augen gesehen haben in Bezug auf dieses Thema und die Arbeit daran, wann haben denn die leuchtenden Augen zu diesem Thema bei Ihnen begonnen?
Sehr früh.
Sehr früh.
Also wenn Sie jetzt generell mein Interesse an Astronomie und Astrophysik meinen, dann ist meine Geschichte so, dass ich mit 17 Jahren ungefähr, plötzlich in den Naturwissenschaften extrem gut geworden bin.
Mhm.
Was witzigerweise einen ganz einfachen Effekt gehabt hat. Ich habe die Sachen immer verstanden. Ich habe nur so geschrieben, dass ich meine eigene Schrift bei Schularbeiten nicht mehr lesen konnte. Und ich habe keine Verständnisfehler in der Mathematik gemacht, sondern ich habe dann einfach meine Schrift nicht mehr lesen können und so sind dann Fehler passiert. Und mein Onkel war Physiker. Der ist dann mit mir gesessen und hat versucht, einmal mit mir zu lernen und hat gesagt, aber du verstehst alles. Kannst du bitte ordentlich schreiben? Seitdem, Freunde, die mich kennen, wissen das, schreibe ich wirklich schön. So, das war der Knackpunkt, wie ich circa, glaube ich, 15 war. Und dann habe ich festgestellt, mich interessieren Naturwissenschaften.
Ja.
Aber ich wollte nicht Lehrerin in einer Schule werden. Also wo man da sagt, ja, typischer Beruf für eine Frau, gehst halt in die Schule, wirst Lehrerin. Ich wollte eben Detektiv sein, Detektivin sein. Ich wollte etwas machen, wo viele Themen zusammenkommen. Nicht nur Mathematik, Physik, Chemie, sondern alles. Ich möchte Dinge machen, wo vieles zusammenkommt, wo ich mir das Wissen zusammensuche, wo ich wie ein Detektiv mich auf die Suche begebe. Das war mein ursprünglicher Wunsch. Es stellt sich heraus, dass Wissenschaft wirklich genau sowas ist. Ja. Wusste ich damals nicht so genau. Und dann hatte ich mir überlegt, naja, also so nur Mathematik, Physik, Chemie und so ist zwar alles wunderschön, aber es interessiert mich jetzt nicht so. Meine Mutter hatte mir, wie ich Kind war, immer den Himmel gezeigt, sowohl das Wetter als auch die Sterne. Ich habe mir gedacht, Meteorologie oder Astronomie, das wird es irgendwie werden. Das war irgendwie, das hat mich fasziniert. Plus Raumfahrt hat mich auch immer interessiert. Ich bin weniger von der Science-Fiction-Seite dazugekommen. Aber meine Mutter hat sich sehr interessiert für die ganzen Apollo-Missionen und für Raumfahrt im Generellen. Und ich weiß, dass wir da oft dass wir da Bücher gehabt haben und dass mich das halt auch immer fasziniert hat, wie diese Raketen da abheben. Und wenn man das im Fernsehen gesehen hat, das war immer ganz toll. Und Dann habe ich gedacht, gut, dann war eine Berufsinformationsmesse in Wien. Ich bin, wie man vielleicht hört, aus Wien ursprünglich. Und dann bin ich dorthin gegangen und habe mir gedacht, ich rede mit einem Meteorologen und mit einem Astronomen. Habe nur einen Astronomen getroffen, bin mit dem 2 Stunden gestanden und bin nachher nach Hause gekommen und gesagt, ich werde Astronomie studieren. Mhm. Gott sei Dank war mein Vater sehr damit einverstanden. Meine Mutter war schon gestorben leider. Aber mein Vater hat mich da sehr unterstützt drinnen. Und es war nicht immer einfach, in einer Mädchenschule zu sagen, ich will Astronomie studieren. Sagen wir mal so, gab es auch viel Kritik. Also das ist doch kein Beruf für eine Frau und das kannst du nicht machen. Aber mein Vater hat mich unterstützt und hat mich gut genug gekannt, um zu sagen, was du machen willst, das kannst du auch. Mhm. Also da, das ist jetzt sicher meine Eigenschaft, wenn ich was wirklich will, dann ziehe ich das auch durch. Ja. Mhm. Und so hat das dann im Prinzip angefangen und ich hatte dann ein sehr einschneidendes Erlebnis, was mit dem Zusammenhang mit den leuchtenden Augen, also die ersten leuchtenden Augen waren bei diesem Gespräch, bei der Berufsinformation mit dem Astronomen, wo ich gemerkt habe, das ist wirklich was mich fasziniert, was ich gerne machen will. Dann später, ich habe 1992 zu studieren begonnen und 1996 hatte ich die Chance, als Sommerstudentin in dem Teilchenbeschleuniger-Laboratorium Fermilab in den USA zu sein für einen Monat.
Ja.
Und das war der Sommer, wo ich entscheiden musste, mache ich meine Diplomarbeit in Physik oder in Astronomie. Also Astronomie ist in Wien noch ein eigenes Studium. Und bis zu dem Zeitpunkt waren die Vorlesungen gleich zwischen Physikern und Astronomen, nur dass wir halt schon zusätzliche Astronomievorlesungen gehabt haben. Und ich war dort und also Kernphysik war cool, ich werde das nie vergessen, diese ganzen Teilchen und also es war wirklich toll. Und ich war einen Monat dort und mir wurde alles gezeigt und ich habe viel gesehen, diese ganzen Labors und also wirklich toll. Und eines Tages kam der Professor, bei dem ich gearbeitet habe, und gesagt, aber du bist doch eigentlich Astronomin oder du studierst eigentlich Astronomie. Wir haben hier auch einen Astrophysiker, der arbeitet zwar am Neutrino-Problem, aber er ist Astrophysiker, ich möchte dich dem gerne vorstellen. Und ich komme zu dem in das Büro hinein und mein Herz fängt schneller zu schlagen an. Es war wirklich, ich habe gemerkt, dafür schlägt mein Herz schneller. Mhm. Mit dem zu reden über die Sterne, das Universum, die Sonne, das Neutrino-Problem, obwohl das was ganz anderes ist, was ich jetzt dann gemacht habe, das war für mich klar. In dem Moment war es klar, nein, ich bleibe bei meinem ursprünglichen Plan. Ich mache meine Diplomarbeit in Astronomie. Mhm. Und habe dann schon das Glück gehabt, dass mich mein dann auch zukünftiger Doktorvater, der Professor Weiß in Wien, der war schon involviert im Hubble Space Teleskop Projekt in einer gewissen Form. Das Hubble Space Teleskop hat sogenannte Fine Guidance Sensoren, die eben diese Ausrichtung machen, dass es möglichst stabil positioniert ist. Und diese Fine Guidance Sensoren haben eigentlich Lichtkurven von Sternen aufgenommen, die allerersten Weltraumdaten sozusagen. Mhm. Und meine Diplomarbeit war schon irgendwie in dem Bereich herauszufinden, welche Effekte spielen in so einer Umlaufbahn um die Erde in Weltraumdaten eine Rolle. Es war schon sozusagen in Vorbereitung der geplanten zukünftigen Weltraummissionen. Es gab schon Ideen, dass Weltraummissionen geplant werden, des Space-Teleskops. Das heißt, ich habe zum Beispiel untersucht, das Streulicht von der Erde, was hat das für einen Einfluss auf die Daten, diese hochenergetischen Partikel, die am Detektor landen. Das war ein anderer Detektor zwar, aber was macht das für einen Einfluss sozusagen? Das war meine Diplomarbeit.
Ja.
Und das hat mich sozusagen mal schon in diese Richtung von Weltraumsachen gebracht. Und dann war die Frage nach meiner Dissertation und das war offensichtlich gerade ein Thema, das angefangen, da war gerade sozusagen der Beginn, der Start von dem Thema Astroseismologie junger Sterne. Damals hat man sich ja noch nicht so genannt, sondern man hat die ersten Sterne entdeckt, wo man gesagt hat, die müssen jung sein, weil die gehören zu einem jungen Sternhaufen oder die haben diese und diese Eigenschaften. Und das hat eben mein Doktorvater offensichtlich in meiner Konferenz oder ich weiß nicht genau wo, das hat er mir nie gesagt, aber er hat mir das damals angeboten, doch junge Sternhaufen sozusagen zu beobachten. Eigentlich haben wir das dann gemeinsam rausgefunden, aber junge Sterne zu suchen, die pulsieren, damit wir mehr von denen kennen, als was, glaube ich, damals waren es 6 oder 7 Sterne. Also, Und mittlerweile kennen wir von der Gruppe, also ich habe 34 publiziert, aber ich habe nicht für alle die ausreichende Genauigkeit an Daten. Das heißt, ich habe sicher über 50 von diesen Sternen insgesamt, wo sicher 2 Drittel von mir gefunden worden sind in der Arbeit, die ich gemacht habe. Und also damit hat das begonnen. Und das war der nächste einschneidende Moment war, er hat mir mehrere Themen zur Auswahl gegeben. Damals, und das war das Thema, was mich am meisten angesprochen hat, und das war mein ursprüngliches Interesse, war in der Astronomie immer, wie sind die Sterne entstanden, diese ersten Phasen, und das war natürlich das perfekte Thema dann für mich. Und das hat mich von Anfang an fasziniert, und darum arbeite ich immer noch sozusagen auf dem Gebiet. Das haben andere Leute, haben ihr Gebiet gewechselt oder sind in eine bisschen andere Richtung gegangen. Ich habe eigentlich vom ersten Stern, den ich entdeckt habe, der pulsiert, bis jetzt habe ich immer noch dieselbe Leidenschaft drinnen, mehr über dieses Gebiet zu erfahren.
Mhm, verstehe. Sie haben das so schön formuliert, jetzt auch im Laufe des Gesprächs immer wieder haben Sie gesagt, meine Sterne, und Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie haben sie ungefähr 50 mit diesen Eigenschaften schon beschrieben. Haben Sie einen Lieblingsstern? Oder ist das auch eine Frage, die Sie nicht mehr
hören können? Nein, das ist lieb. Mir sind jetzt nur gerade mehrere Dinge im Kopf herumgegangen. Ich würde nicht sagen Lieblingssterne, aber es gibt wahrscheinlich Sterne, die mit meinem Werdegang gekoppelt sind. Mhm. Zum Beispiel der erste Stern, den ich gefunden habe. Ja. Auch das wieder so eine klassische Geschichte. Ich bin nach Chile geflogen, also ich musste einen Beobachtungsantrag stellen, der ist akzeptiert worden. Ich bin nach Chile geflogen, habe 2 Wochen Beobachtungszeit gehabt auf einem Teleskop, habe einen Sternhaufen beobachtet. Dann kommt die ganze Datenreduktion. Es ist viel Arbeit, Monate vergehen. Man sitzt dann irgendwann einmal vor dem Computer und schaut sich die Lichtkurven von den Sternen an und versucht sie zu analysieren. Mhm. Mal zu zeichnen, mal anzuschauen, was sehe ich da irgendwas drinnen. Und im ersten Sternhaufen, ich weiß jetzt die genaue Zahl nicht mehr, aber circa ungefähr 180 Sterne, die ich dann bearbeitet habe.
Ja.
Und ein kleiner Prozentsatz von den 180 schwingt. Ja, also in dem Sternhaufen waren es, glaube ich, 3 Sterne, 3 oder 4, die ich dann gefunden habe letztendlich. Ja. Mhm. Und ich saß also vorm Computer und man muss sich sie anschauen. Ja, es nutzt nichts. Ja, man kann sehr viel automatisieren, aber man muss sich die Dinge anschauen. Und ich saß davor und habe gedacht, na gut, okay, ich habe also meine Liste gehabt, sagen wir mal, keine Ahnung, Stern 30 bis 40 und dann gehe ich nach Hause. Ja? Wenn man sich denkt, naja, schaue ich an, ist konstant, schmeiße ich weg die Lichtkurve oder kommt in den Topf von, da sehe ich nichts. Ja? Mhm. Und der letzte Stern, den ich gehabt habe, und ich habe diesen Stern vor mir, und ich sehe die Schwingung, ich sehe sie mit freiem Auge, ich sehe die Lichtkurve und immer, boah! Und dann ist man allein im Büro und keiner ist da und man sagen kann, ja, schau mal, ich habe was gefunden. Ja. Ich meine, wenn man gerade 6, 7 Sterne oder damals waren es vielleicht schon 8 in der Literatur kennt, dann ist einer ein Riesenerfolg.
Ja.
Also den Stern werde ich sicher nie vergessen.
Ja.
Von dem habe ich auch noch keine Weltraumdaten, also vielleicht in einer der nächsten Missionen
Deinen
ist er dabei.
Namen?
Der hat eine Nummer, so wie die meisten Sterne eine Nummer haben, aber sie haben keine Namen, aber ich bin lange damit aufgezogen worden, dass das mein Stern ist. Mhm. Ja, also so ungefähr. Also das ist zum Beispiel etwas, wo ich sagen würde, das ist ein guter Freund. Das sind alle Sterne, sind gute Freunde, aber es gibt halt ein paar bessere gute Freunde sozusagen. Und der zweite ist, von dem habe ich eingangs gesprochen, dadurch, dass es für junge Sterne noch nicht viele Weltraumdaten oder kontinuierliche Messungen gegeben hat, wie dann der kanadische MOST-Satellit, wurde 2003 gestartet, das erste Mal einen jungen Einzelstern angeschaut hat mit dieser Staubscheibe, von der ich gesprochen habe, und wir das erste Mal diese irregulären Veränderungen gesehen haben. Wir wussten, dass sie da sein werden, aber wir haben diese Zeitauflösung noch nicht gehabt. Wir haben noch nicht gewusst, was uns da erwartet. Also zu dem Stern habe ich eine spezielle Beziehung, weil eine unglaubliche Herausforderung ist, aber es war das erste Mal, dass man damals, glaube ich, 14 Tage kontinuierliche Lichtkurve hatte von einem Stern, der pulsiert und diese irregulären Variationen zeigt. Und ich weiß noch, wie ich das erste Mal gesehen habe, wo ich mir dachte, Wahnsinn, was macht dieser Stern? Ja, es ist, geht jetzt natürlich über das hinaus, was dann sozusagen die Arbeit für mich ist, aber man sieht das und man denkt sich, Wahnsinn, da ist jetzt irgendwas rund um den Stern herum. Und jetzt eben, Jahre später, sage ich, 10 Jahre, 2006 waren die ersten Messungen, 10 Jahre später saß ich in Leiden und habe erfahren, ja, da entstehen jetzt ganz sicher Planeten drinnen. Also da, zu sowas hat man dann schon eine spezielle Beziehung.
Klar, das kann ich gut verstehen, ja. Wenn Sie jetzt wieder zurückgehen in Ihr Büro, was schauen Sie sich denn dann an?
Heute?
Oder im Moment? Wer steht denn unter Beobachtung?
Ich bin gerade dabei, eine Publikation fertig zu schreiben, wo ich 4 neue, massereichere Sterne in einem Sternhaufen identifiziert habe, die pulsieren. Also wie schon einmal gesagt, ich habe jetzt diese Gruppe zwischen ca. 1,5 bis 3 Sonnenmassen publiziert, das Science Paper. Und jetzt ist die Frage, die ein bisschen massereicheren, von denen sind 2 Kandidaten in der Literatur vorhanden. Das hat einmal ein Student von uns in Wien publiziert. Und da ist jetzt die Frage, die schwingen anders. Die haben auch diesen Heat-Engine-Mechanismus, aber Perioden eben von, sagen wir, 8 Stunden bis 2 Tagen. Und da gibt es halt auch Satellitenmessungen davon, Lichtkurven davon. Und wir haben die analysiert und sind dabei, die astroseismologisch zu interpretieren. Und was ich sozusagen gerade mache, ist, wir arbeiten an 2 Publikationen gleichzeitig, weil das Material so groß ist, dass es mehr als eine sprengt, sozusagen. Auch in Zusammenarbeit mit meinen Kollegen am Institut hier in Innsbruck. Und das ist sozusagen etwas, was mich beschäftigt, wissenschaftlich sozusagen das zu publizieren und zu veröffentlichen. Das andere, wir haben gerade am Morgen, am 14. Oktober, die Deadline, um die Konferenzbeiträge für die Konferenz, die wir heuer im Sommer hatten, in Innsbruck, Bright Constellation, 2. wissenschaftliche Konferenz, habe ich organisiert. Da wird ein Konferenzband erscheinen und morgen ist die Deadline, um diese Beiträge abzugeben. Das heißt, ich habe 2 Studenten, die auch ihre Arbeit präsentiert haben. Das heißt, ich muss auch ihre Arbeiten kontrollieren und eine habe ich schon, einen Artikel habe ich schon kontrolliert, am 2. arbeite ich gerade, also der Student möchte das auch gerne natürlich heute zurückhaben. Also das sind momentan die unmittelbaren Dinge, die mich heute vielleicht beschäftigen werden.
Verstehe. Frau Zwinz, ich glaube, wir könnten uns wahrscheinlich noch lange über Sterne unterhalten. Vielleicht finden wir auch wieder, ich bin mir sicher, dass Sie noch weitere tolle Dinge finden werden.
Ich hoffe.
Vielleicht finden wir dann wieder mal Gelegenheit, darüber zu sprechen.
Wäre schön.
Ja, sehr gerne. Für heute bedanke ich mich ganz herzlich für das tolle Gespräch.
Vielen Dank auch für Ihre Zeit.
Dankeschön.